Hallo und herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Christian Benecker, ich berichte für das Ressort Politik und Wirtschaft in der Ärztezeitung. Heute machen wir aber einen Ausflug und zwar in die Epidemiologie. Gerade ist der Darmkrebsmonat vorbei, der seit 20 Jahren alljährlich im März begangen wird. Der passende Zeitpunkt also, um über die Koloskopie zu sprechen, die Darmspiegelung. Zu Gast ist Frau Professorin Ulrike Haug vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie, dem BIPS in Bremen. Guten Morgen, Frau Professorin Haug.
Guten Morgen, Herr Benecker.
Hallo, wir wollen heute sprechen über die Fehlversorgung bei den Kontrollkoloskopien in Deutschland. Es gibt nämlich einige Hinweise, dass bei diesen Kontrollen die empfohlenen Zeitabstände oft nicht eingehalten werden. So werden bei Personen mit niedrigem Risiko zu häufige Kontrollkoloskopien gemacht und bei Personen mit hohem Risiko zu selten oder gar nicht. Sie haben diesen bemerkenswerten Zusammenhang aufgedeckt, glaube ich, und untersucht. Wie und wann ist das Thema eigentlich aufgefallen und was wollen Sie jetzt mit Ihrer Untersuchung genau wissen?
Ja, also wir haben anhand von verschiedenen Datenquellen untersucht, eben genau das, was Sie beschrieben haben. Also wie sozusagen, es gab schon vorher Hinweise, dass eine Fehlversorgung bei der Kontrollkoloskopie vorliegt. Und wir wollten das zum einen genau quantifizieren und zum anderen aber auch nach Gründen für diese Fehlversorgung suchen. Und dabei ist es eben wichtig zu unterscheiden zwischen einerseits der Unterversorgung, also Personen, die trotz eines Adenombefunds nicht innerhalb des empfohlenen Intervalls wieder zur Koloskopie kommen, und auf der anderen Seite eben die Überversorgung. Das heißt also Personen, die eigentlich einen unauffälligen Befund hatten bei der Koloskopie und dann aber schon innerhalb von weniger als 10 Jahren erneut koloskopiert werden.
Sie haben ja dieses vom Innovationsfonds unterstützte Projekt im Übrigen zusammen mit der Techniker Krankenkasse und dem Uniklinikum Hamburg gemacht, dem UKE. Und Sie sind der Sache gleich mit 2 Fragestellungen sozusagen aufs Fell gerückt. Erklären Sie uns noch genau, wie Sie vorgegangen sind.
Also wir haben zum einen versicherten Daten genutzt von 4 gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland und dabei genau quantifiziert, wie sozusagen das Inanspruchnahmeverhalten der Kontrollkoloskopie ist nach der ersten Koloskopie. Und wir konnten bei den versicherten Daten zwar nur differenzieren zwischen, hat eine Polypektomie zu Beginn, also bei der ersten Koloskopie, stattgefunden oder nicht. Aber es gab trotzdem ganz klare Hinweise. Wir haben bei denjenigen, die eine Schlingenpolypektomie, das ist ja also abbrechenbar ab einem Adenom größer gleich 5 mm, haben wir gesehen, dass 35% innerhalb von 5 Jahren nicht bei der Kontrollkoloskopie waren. Umgekehrt haben wir gesehen, dass von denen, die keine Polypektomie, auch keine Hinweise für eine Zangenabtragung, da gibt es keinen direkten Abrechnungscode, aber das konnten wir uns erschließen. Also sprich von Personen, wo eigentlich der Befund unauffällig war, waren innerhalb von weniger als 10 Jahren 40% bei der Kontrollkoloskopie. Das konnten wir eben mit den versicherten Daten sehr gut zeigen. Die versicherten Daten hatten aber auch ein paar Schwächen, nämlich dass wir den genauen Befund natürlich nicht hatten, die Histologie. Und wir konnten auch nicht nach den Gründen dieser Fehlversorgung fragen. Und dazu haben wir dann eben die 2. Datenquelle genutzt. Das waren dann Befragungsdaten von Personen, die zwischen 2007 und 2009 schon mal eine Koloskopie hatten.
Das ist ja interessant. Worauf führen Sie dann diese seltsamen Verteilung der Folgekoloskopien zurück?
Ja, also wir haben
vielleicht noch kurz in dem Zusammenhang des Abschlussberichts ist ja die Rede von Gründen auf der Ärzte- und Patientenebene. Das klingt so ein bisschen kryptisch. Was ist damit gemeint?
Damit ist gemeint, dass ja es letztlich nicht auf ganz klar auf Patient oder Arzt zurückzuführen ist, sondern so ein letztlich eine Art Kommunikation, also das Thema Schnittstellenkommunikation eine große Rolle spielt. Gleichzeitig aber auch die Beratung eine Rolle spielt. Ich kann es ein bisschen am Beispiel ausführen. Wir haben Personen auch gefragt, warum sie praktisch wieder zur Kontrollkoloskopie gekommen sind. Interessanterweise haben 70% leichte Beschwerden angegeben, also sowas wie Blähungen oder Veränderungen im Stuhlverhalten. Und das zeigte uns, dass offenbar die Schwelle dann erneut zu koloskopieren, relativ niedrig ist hier in Deutschland. Mhm. Möglicherweise könnte man beim Teil dann auch durch die Beratung den Menschen die Sorge nehmen, dass schon wieder eine Koloskopie notwendig ist. Also das wäre ein Grund. Und das ist eben gerade so ein Thema, da sind sowohl Patient als auch Arzt beteiligt. Vielleicht waren die Patienten auch beunruhigt, weil sie nicht genau wussten, wann eigentlich die Kontrollkoloskopie fällig wäre, also notwendig wäre. Auch da haben wir erkannt, dass es oft, also nicht weder dem Hausarzt noch dem Patienten eigentlich bekannt ist. Das heißt, da wäre der Ansatzpunkt, die Kommunikation zu verbessern. Was ist eigentlich das empfohlene Intervall? Sicherstellen, dass es auch alle Beteiligten wissen.
Wird dann die Koloskopie zu sehr beworben, also zu wichtig gemacht, so dass die Patienten glauben, dass sie bei Problemen mit der Verdauung schon gleich eine neue Koloskopie benötigen?
Ich kann das jetzt schlecht beurteilen, wie das dann in der Praxis ausschaut, aber tatsächlich war unser Schluss schon, dass man vermutlich durch Beratung des Patienten, wenn man weiß, er hatte vor 2 oder 3 Jahren eine unauffällige Koloskopie, dass man dem dann doch vielleicht die Sorge nehmen kann, dass das jetzt irgendwie ein Darmkrebs sein könnte. Also Aufklärung darüber, dass in solchen Fällen das Darmkrebsrisiko sehr, sehr riesig ist, sehr, sehr niedrig ist, wäre sicher sinnvoll. Wir hatten auch noch andere Gründe erkannt, dass dann zum Beispiel auch bei etwa 20% berichteten, dass der Grund der Koloskopie ein positiver Stuhlbluttest war. Da waren wir auch sehr überrascht, weil ein Stuhlbluttest eigentlich per Leitlinie gar nicht mehr so empfohlen ist, wenn jemand schon eine Koloskopie hatte. Auch da waren wir dann am Überlegen, ist das vielleicht etwas, wo man mehr Aufklärung betreiben muss, auch in verschiedensten Facharztgruppen. Also Gastroenterologen wissen es vermutlich, aber da kommen ja auch oft dann Stuhlbluttests werden auch oft von Gynäkologen ausgegeben oder von Urologen. Mhm. Insofern haben wir da auch Ansatzpunkte gesehen, wo wir dann aber auch verschiedene Facharztgruppen mit einbeziehen müsste.
Was ist denn jetzt das Problem mit dem Ergebnis? Also was bedeutet das für die Patientinnen und Patienten?
Das bedeutet, bei denen, die unterversorgt sind, ja, es ist letztlich eine nicht genutzte Chance, Darmkrebs zu verhindern. Wir haben jetzt in weitergehenden Analysen dann nochmal untersucht, bei denen, die zu spät zur Koloskopie gingen, zur Kontrollkoloskopie, wie sich das so auf die Darmkrebserkennungsrate auswirkt. Und tatsächlich zeigt sich, dass da die Erkennungsrate so ab dem Jahr 6 bis 8, also wenn man nach erst 6 bis 8 Jahren zur Kontrollkoloskopie geht, sich verdoppelt. Das ist, also die lag dann bei 1,74%. Damit mehr als doppelt so hoch als bei denen, die rechtzeitig zur Kontrollkoloskopie gehen. Das heißt, das wirkt sich auf das Darmkrebsgeschehen aus. Die Überversorgung hat einerseits für die Betroffenen einfach auch den negativen Effekt, dass sie unnötig ist. Und eine Koloskopie ist ja auch irgendwo beschwerlich.
Es hat ja auch Risiken, ne?
Hat auch in gewisser Weise auch, genau, zwar nicht hoch, aber es ist auch mit Risiken verbunden, das ist richtig. Und dementsprechend sollte man es natürlich vermeiden, abgesehen auch jetzt aus gesundheitsökonomischer Sicht ist natürlich eine Überversorgung auch immer zu vermeiden.
Ja, das wollte ich Sie gerade fragen, was Sie noch sagen können zur ökonomischen Seite der Fehlversorgung.
Also die ökonomische Seite der Fehlversorgung ist definitiv, es ist nicht unerheblich. Es ist schwer, es genau zu quantifizieren. Wir können nicht, ich hatte ja gesagt, 40% kommen zu früh zur Kontrollkoloskopie. Wir können nicht sagen, diese 40% sind alle unnötig. Also das heißt, da haben wir schon zwar versucht, nochmal zu differenzieren, wo lagen jetzt tatsächlich Symptome vor, die es gerechtfertigt hätten. Aber so, also diese, da ist definitiv ein zu viel an Koloskopien, die da stattfinden. Es entstehen aber auch gesundheitsökonomische Konsequenzen durch die Unterversorgung. Also wenn man Darmkrebs nicht vorbeugt, entstehen natürlich auch unnötige Therapiekosten, also ganz geschweige denn von den gesundheitlichen negativen Effekten. Aber auch da, das müsste man in die Rechnung einfließen lassen.
Verstehe. Was wollen Sie nun mit den Ergebnissen anfangen? Wer kann davon profitieren?
Wir haben jetzt in dem ersten Teil oder in dieser Studie, die wir bisher durchgeführt haben, die war ja im Wesentlichen deskriptiv. Das heißt, wir haben beschrieben, wie ist die Situation, was sind die Gründe und wir haben daraus viel gelernt. Im nächsten Schritt wollen wir nun intervenieren. Und wir haben dazu jetzt auch einen Folgeantrag beim Innovationsfonds eingereicht. Das Ergebnis steht noch aus. Und mit diesem geplanten Projekt möchten wir sowohl die Unterversorgung als auch die Überversorgung adressieren. Bei der Unterversorgung planen wir zusammen mit der Technikerkrankenkasse, der AOK Bremen, Bremerhaven und der HKK eine Intervention über die Krankenkasse. Also wir würden, wie jetzt auch in dem Projekt, auswerten, Wer hatte eine Polypektomie und war innerhalb von 5 bis 6 Jahren aber nicht bei der Kontrollkoloskopie? Und diese Personen würden dann gezielt angeschrieben werden von der Kasse mit der Information, was eine Kontrollkoloskopie nach eben einem entsprechenden Intervall notwendig wäre. Und daraus erhoffen wir uns eben dann auch eine erhöhte Teilnahme genau bei dieser Gruppe, die es eben bräuchte. Auf der anderen Seite wollen wir das Thema Überversorgung adressieren. Das ist etwas komplexer. Das machen wir deshalb erstmal in Bremen sozusagen als Modellregion. Mhm. Und da werden wir zusammen mit der Regionalgruppe der niedergelassenen Gastroenterologen Interventionen bei verschiedenen Arztgruppen planen. Also was heißt Interventionen? Da geht es dann eher um Vorträge, Aufklärung, auch Beschreibung dieser aktuellen Situation. Also letztlich geht es darum, auf Arztebene zu intervenieren, um damit auch zu einer besseren Einhaltung der Leitlinien auch beizutragen.
Frau Hock, die Deutschen gelten ja als Darmkrebsfrüherkennungsmuffel. Stimmt das eigentlich im internationalen Vergleich?
Nein, ich kann das eigentlich nicht bestätigen. Wenn ich jetzt mal nicht Darmkrebsfrüherkennungsmuffel, sondern stattdessen Koloskopiemuffel sage, dann stimmt das ganz und gar nicht. Also wir haben in Deutschland, wir hatten kürzlich auch versicherten Daten dazu ausgewertet und festgestellt, dass bei der Altersgruppe ab 60 aufwärts der Anteil derer, die in den letzten 10 Jahren eine Koloskopie hatten, sehr hoch ist, also deutlich höher als in anderen Ländern. Das waren 40-50% in Deutschland. In den meisten anderen Ländern ist ja so bei 15-25% mit Ausnahme der USA, Luxemburg und Österreich. Das heißt, wir sind da weltweit eigentlich mit bei den Ländern, die die höchste Koloskopierate haben.
Und trotzdem muss man sagen, ist der Darmkrebs immer noch die zweithäufigste Todesursache bei Krebs, ne?
Ja, richtig. Auch da zählt Deutschland zu den Ländern, wo dieser Rückwärtstrend in der Inzidenz schon relativ seit einiger Zeit angefangen hat und sich jetzt auch so verstetigt. Also seit dem Jahr 2000 ist die Inzidenz etwa so um 20-25% zurückgegangen. Und man hat sicher mehrere Gründe, aber man geht schon davon aus, dass einer dieser Gründe auch ist ein wichtiger Grund, die Einführung der Früherkennungskoloskopie, die eben diese, was ich gerade beschrieben habe, diese Häufigkeit der Koloskopie in Anspruchnahme sicher nochmal nach oben gebracht hat, aber nicht eben, es gibt ja auch viele Diagnostikkoloskopien, also die Zahl mit diesen 45-50% Koloskopierten beinhaltet auch die diagnostische Koloskopie. Mhm. Beides zusammen hat eben dann doch auch einen Effekt auf das Darmkrebsgeschehen, der nicht ganz unerheblich ist.
Ist das eine Vermutung oder ist das ein hartes Faktum eigentlich?
Sie meinen den Rückgang in der Inzidenz?
Ja.
Das ist.
Also, dass man das auch zurückführen kann auf die Koloskopien?
Es ist mehr als eine Vermutung. Es gibt sehr, sehr viele eindeutige Hinweise, dass die Koloskopie die Darmkrebsinzidenz senkt. Also für die Sigmoidoskopie wurde das durch randomisiert kontrollierte Studien gezeigt. Die RCT für die Koloskopie, die Ergebnisse stehen noch aus, aber es liegt natürlich absolut nahe, dass dann, wenn das für die Sigmoidoskopie gezeigt ist, es für die Koloskopie auch gilt. Mindestens in dem Ausmaß und alle Beobachtungsstudien, die bisher durchgeführt wurden, haben ein ganz eindeutiges Ergebnis. Also da besteht ein großer wissenschaftlicher Konsens, dass die Koloskopie Darmkrebsinzidenz senkt.
Viele Menschen machen sich ja auch Sorgen über die Sicherheit der Untersuchung und nehmen aus dieser Sorge heraus nicht teil. Wie sicher ist die Koloskopie als Früherkennungsuntersuchung?
Sie ist sehr sicher, aber nicht ganz ohne Risiko. Da wird auch, wenn die Personen dann mittlerweile wird ja auch eingeladen zur Koloskopie, ganz mit den verfügbaren Zahlen auch aufgeklärt, was die Risiken sind einer Darmperforation. In sehr, sehr seltenen Fällen kann es auch zum Todesfall durch die Koloskopie führen. Das wird aber alles bei diesen Nutzen-Risikobewertungen, ist das alles berücksichtigt. Und auch die kommen ganz einheitlich alle zu dem Schluss, dass der Nutzen ganz klar überwiegt. Da ist es muss man wirklich auch das Darmkrebs-Screening schon auch nochmal, also unterscheiden von vielleicht anderen Screening-Verfahren, wo das oftmals nicht ganz so klar ist und auch nicht eben dieser Konsens besteht.
Brustkrebs zum Beispiel, meinen Sie?
Beispiel Brustkrebs, ja. Wo man ja sowieso, wenn überhaupt, die Möglichkeit hat, die Mortalität zu reduzieren, wo wohingegen man ja durch das Darmkit-Screening die Inzidenz auch reduzieren kann. Also das heißt, man kann den Leuten ersparen, an Krebs zu erkranken.
Wir haben vorhin schon kurz gesprochen über die Kommunikation. Muss mit den Risiken jetzt in den Aufklärungsgesprächen und dergleichen transparenter umgegangen werden?
Ich würde davon, also ich kenne jetzt die Information, die vom IQWiG erstellt wurde und auch den Personen dann auch bereitgestellt wird, zusammen mit der Einladung zum Screening. Und ich also finde das sehr klar. Mhm. Ich denke, da wird ausreichend informiert, ausreichend aufgeklärt. Von vielen wird auch kritisiert, sogar man spricht zu viel von den Risiken und zu wenig vom Nutzen. Das ist jetzt sicher auch also Ansichtssache. Aber ich sehe nicht, dass da zu wenig aufgeklärt wird über die möglichen Risiken.
Gut, wir nehmen unter anderem mit, dass es auch bei der Einladung zur Folgekoloskopie, um nochmal dahin zurückzukehren, um die passende Kommunikation mit den Patienten gibt. Frau Professorin Haug, vielen Dank für die Einblicke in Ihre Studienergebnisse und Ihre Einschätzungen. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Tschüss.